fliegt vor den Nüstern des Pferdes um und das Pferd scheut und steigt hoch. Und Napoleon kann sich nur noch mit aller Macht im Sattel halten und das Pferd tänzelt da vor den Soldaten rum und hätte ihn beinahe abgeworfen. Da könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet hätte. Der Kaiser fliegt vom Pferd vor den Soldaten. Was wäre passiert, wenn nicht ein einfacher Grenadier rausgesprungen wäre aus der Formation, das Pferd am Zügel gerissen hätte und runtergerissen hätte? Und Napoleon war ein sehr großzügiger Mensch. Der hat vom Pferd vor allen öffentlich gesagt, Merci, Kapitän. Und hat ihn in diesem Augenblick vom Grenadier, das ist der unterste Dienstgrad, zum Hauptmann befördert. Das ist wahrscheinlich einzigartig in der Weltgeschichte, ja. Ein Grenadier wurde Hauptmann. Bei der Bundeswehr liegen da 12 Dienstgrade dazwischen, ja. Das war schon ein Riesensprung. Er wurde Hauptmann. So, und jetzt kommt das Tollste an der Geschichte. Dieser Mann, der ging gar nicht zurück an den Platz, wo er eben noch stand, sondern ging gleich auf die andere Seite rüber, wo die Offiziere standen. Der hat das sofort begriffen. Er war eben befördert worden vom Kaiser, vor allen öffentlich. Er war Hauptmann. Er hatte zwar noch eine Grenadiersuniform. Er wusste noch gar nicht, wie man eine Kompanie befehligt. Er wusste auch nicht, wie man im Offizierscasino mit Messer und Gabel isst. Das alles wusste er nicht. Das musste er noch lernen in den nächsten Jahren. Aber er war Hauptmann. Und deswegen ging er gleich auf die andere Seite rüber. Und so müssen wir das machen. In dem Augenblick, wo wir den Herrn Jesus annehmen. Die Bibel sagt uns, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Hauptmänner zu werden. Nein, Gottes Kinder zu werden. Und das müssen wir beim Wort nehmen und uns gleich auf die andere Seite stellen. Wir stehen auf der anderen Seite. Gott hat uns auf die andere Seite gestellt. Er hat uns versetzt in das Reich Gottes. Das ist Tatsache. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, was, du willst Christ sein? An dir ist ja noch so viel dran, was ich da alles sehe. Und dann zählt er auf, was er alles für Fehler an uns findet. Und dann können wir ganz getrost sein und sagen, ist gut, kannst aufhören. Ist noch viel schlimmer, als du denkst. Ist noch viel schlimmer, kannst gar nicht alles aufzählen. Und doch angenommen, und doch versöhnt, und doch errettet, und doch mit dem Blut Jesu reingewaschen und geheiligt vor dem Vater. So, das müssen wir auseinanderhalten. Rechtfertigung, ein Augenblick. Heiligung, ein lebenslanger Prozess. Werde, was du bist. Weil wir in Jesus Christus geheiligt sind, darum können wir der Heiligung nachjagen und wir sollen es auch. Wir sollen so werden, wie wir in Gottes Augen in Christus schon sind. Das ist eine wunderbare Wahrheit und die, wenn die verstanden wird, das hilft ganz enorm für die Heilsgewissheit. Wenn Christen das noch nicht verstanden haben, so lange werden sie Probleme mit ihrer Heilsgewissheit haben. Es geht eine Weile gut, aber dann passiert irgendwas Schlimmes, vielleicht etwas, wo man gedacht hat, das passiert mir nicht mehr. Da passiert irgendwas Schlimmes und auf einmal kann sein, der Boden unter den Füßen schwindet, ja. Und sie verlieren die Heilsgewissheit und denken, na, wie konnte denn das passieren? Bin ich denn nicht richtig Christ? Und dann kann man jemand sagen, doch, du bist bei dem Herrn, aber du bist gefallen. Du bist sehr tief gefallen vielleicht, aber die Gnade Jesu ist groß. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt 7-mal. Wie geht's weiter? Und steht wieder auf. Wir müssen sagen, und er steht sofort wieder auf. Das steht in Sprüche 24, 16. Jawohl, also Rechtfertigung und Heiligung auseinanderhalten. Ganz, ganz wichtig. Das muss auch gelehrt werden in unseren Gemeinden. Das muss verkündigt werden. Das ist biblische, gesunde Lehre. So, E. Wir klären ab, ob verborgene Sünde im Leben des Gläubigen vorliegt. Wenn da ein Gläubiger ist, der sich wirklich bekehrt hat und er hat die Heilsgewissheit verloren, kann das durchaus auch mit verborgener Sünde zusammenhängen. Die Sünde umstrickt uns ständig, sagt der Hebräerbrief. Wer in bewusster Sünde lebt, in bewusster Sünde, zum Beispiel vor oder neben der Ehe ein Verhältnis hat, einem anderen nicht vergeben will, Steuererklärungen fälscht und so weiter, der muss sich nicht wundern, wenn er nach und nach die Gewissheit seiner Gotteskindschaft verliert. Er wird sie sicher nicht gleich schlagartig verlieren, aber wer in bewusster Sünde lebt, wer Kadaver der Sünde in seinem Leben liegen lässt, bis sie ihren Verwesungsgestank entfalten, der verliert die Heilsgewissheit. Das habe ich auch schon wiederholt vor mir gehabt, dass Menschen durch ganz konkrete Schuld die Heilsgewissheit verloren haben. Und wenn sie diese Schuld losgelassen haben, bekannt vor dem Herrn und auch wirklich gelassen haben, dann wurden sie wieder froh und konnten ihre Straße fröhlich ziehen. Übrigens, in Sprüche 28, 13 steht, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Das ist ganz, ganz wichtig auch für die Seelsorge. Ich beobachte oft, dass Menschen ihre Sünde loswerden wollen. Sie drückt, sie liegt auf dem Gewissen, aber sie wollen sie doch nicht ganz lassen. Und das hat keine Verheißung. Wer sie bekennt und lässt, wer wirklich brechen will mit der Sünde, der wird Barmherzigkeit empfangen. Also, das müssen wir klären, wenn da Gläubige sind, die klagen über mangelnde Heilsgewissheit, ist konkrete Schuld in deinem Leben, verborgene Sünde, dann bring sie ans Licht. Denn alles, was ans Licht gebracht wird, was vom Licht gestraft wird, das ist offenbar und das verliert auch die Macht. Der Sünde wird die Macht gebrochen, wenn sie ans Licht gebracht wird. Dann wird ihr das Rückgrat gebrochen. F. Wir klären ab, ob der Hilfesuchende an Depressionen leidet. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass Menschen, die an Depressionen leiden, manches Mal ihre Heilsgewissheit verlieren können. Wir werden gleich darüber sprechen, dass Depressionen ganz verschiedene Ursachen haben können. Das spielt jetzt gar keine Rolle, welche Ursache, aber wenn Menschen an Depressionen, an diesem ganz schlimmen Gefühl der Niedergedrücktheit leiden, an Schwermut, an einer ganz tiefen Traurigkeit, dann kann es sein, dass sie vorübergehend die Heilsgewissheit verlieren. Auch Christen. Auch Gläubige können, wenn sie Depressionen haben, die Heilsgewissheit verlieren. Sie können es dann subjektiv nicht mehr fassen. Sie lassen vielleicht noch alles stehen, dass Christus für sie gestorben ist und so weiter, aber trotzdem können sie es nicht mehr direkt fassen. Die Zusage unseres Herrn, die gilt aber trotzdem, die bleibt bestehen. Unser Herr hat gesagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, auch nicht Depression. Unser Herr ist treu und er bringt durch, auch durch Dunkelheiten der Depression. Und da gilt dann das Wort aus Jesaja, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es kann einen langen Tunnel geben. Es gibt schwere Depressionen, wirklich kranke, krankhafte Depressionen, auch bei Gläubigen. Aber der Tunnel, der hat ein Ende, spätestens dann, wenn der Herr heimholt, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird es spätestens hell am Ende des Tunnels. Soweit zu dem Bereich fehlende Heilsgewissheit. Darf ich mal hier kurz unterbrechen? Hat dazu jemand noch Fragen oder Ergänzungen? Vielleicht habe ich auch etwas vergessen, was auch noch ein Grund sein könnte für fehlende Heilsgewissheit. Das erhebt jetzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Hat dazu jemand eine Frage, eine Bemerkung? Bitte, Bruder.
Ein Bruder erzählt aus dem Nachbar in Russland, da wollte der Chef vom Gefängnis ihn über Hunger ziehen. Da hat er gesagt, wie kannst du das glauben, dass Jonas das du, das ist im Bauch des Fisches gewesen. Also, wenn es in Bibel geschrieben wäre, dass Jonas den Fisch aufgeschluckt hat, hätte, würde ich auch das auch glauben. Du bist
unverbesserlich. Du bist unverbesserlich, ja. Ja.
Ja. Ja, über eine innere Überzeugung, ein inneres, tiefes Überzeugtsein, das kann man ganz schwer beschreiben. Es heißt mal in Römer 8, 16, denn sein Geist, der Heilige Geist, der Geist Gottes, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, es ist ein inneres Überzeugtsein, weil der Heilige Geist die Gewissheit schenkt. Nur, wie macht das der Heilige Geist? In der Regel, ich möchte eigentlich sagen immer, gebraucht er dazu das Wort. Der Heilige Geist ist immer mit dem Wort verbunden. Und wenn der Heilige Geist uns Zeugnis gibt, dann tut er es durch ein Wort. Ich habe schon oft erlebt, dass Geschwister durch irgendein Bibelwort die Heilsgewissheit gefasst haben. Entweder durch Johannes 1,12, manche auch durch Jesaja 43,1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es gibt wunderbare Worte in der Bibel, die Gottes Geist gebrauchen kann, um damit einem Menschen die Heilsgewissheit zu schenken. Jetzt verabschieden sich unsere Schwestern. Ja. Heilsgewissheit und Heilsfreude sind wie siamesische Zwillinge. Die kann man gar nicht voneinander trennen, nur mit Gewalt, ja. Die gehören zusammen. Wer Heilsgewissheit hat, der hat auch eine innere Heilsfreude, eine stille Heilsfreude, selbst in der Gefängniszelle, sogar auf dem Operationstisch, ja. Eine innere Geborgenheit und ein Frieden und eine Freude. Ich bin Gottes Kind. Und wenn ich nicht mehr aufwache, dann wache ich oben auf. Ja. Das ist verbunden, ganz eng verbunden. In der Computersprache sagt man, es ist verlinkt miteinander, ja, ganz verzahnt. Ja. Die kann schwanken, natürlich. Warum? Schaut, mit jeder Sünde, die ich tue als Christ, betrübe ich den Heiligen Geist und damit verliere ich auch Freude. Gehorsam bringt Freude, Ungehorsam bringt immer Verlust der Freude. Ja. Und von daher, mit jeder Sünde, die ich tue, schwankt das. Aber es kann auch sein, dass einfach durch Umstände meines Lebens, durch starke Versuchung und Anfechtung des Teufels, der Welt, anderer Menschen oder auch durch schwere Krankheiten und was da alles mitwirken kann, kann ich vorübergehend auch mal Heilsfreude verlieren. Aber vor allen Dingen durch Ungehorsam und Schuld verliere ich sie. Das ist schwankend. Überhaupt, ihr lieben Brüder und Schwestern, Glaube, im Bild gesprochen, ist nicht Gleichstrom. Glaube ist Wechselstrom. Ihr versteht das Bild, ja? Ist Wechselstrom. Jeder von uns, der dem Herrn gehört, er geht durch Täler und über Berge, ja? Es ist ein Auf und Ab. Schaut Psalm 23 an. Es geht durch dunkle Täler und es geht über grüne Auen. Es ist Wechselstrom. Es ist nicht Gleichstrom. Es ist nicht vom Tag der Bekehrung bis an mein Lebensende eine kontinuierliche, gerade ansteigende Linie. Das ist nicht wahr. Es ist Wechselstrom. Gut, dann würden wir Fortsetzung machen. Das war der Schwerpunkt heute Nachmittag, fehlende Heilsgewissheit. Und ich kann nur euch ermuntern, ihr lieben Brüder vor allem, in den Gemeinden, in denen ihr beheimatet seid, verkündigt auch immer wieder die frohe Botschaft von der Heilsgewissheit, die Dinge, die wir jetzt hier durchsprechen. Und auch, wenn ihr Hausbesuche macht bei euren Geschwistern, fragt nach, ob sie Heilsgewissheit haben. Ich habe das mal in einem Ort gemacht, an dem ich nur ein Jahr lang gewohnt habe und Praktikum absolviert habe. Da habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich wollte alle Geschwister besuchen und alle fragen, ob sie Heilsgewissheit haben. Ich kann euch sagen, da bin ich aber aufgewacht. Da waren Leute, die waren schon 30, 40 Jahre jeden Sonntag in der Versammlung und hatten keine Heilsgewissheit. Stellt euch mal das vor. Und ich fürchte, das gibt es auch unter uns. Ich fürchte, das gibt es auch hier. Und deswegen müssen wir da gründlich sein, auch gerade als Hirten und als Verkündiger, aber auch einfach als Geschwister, wenn wir zusammen sind, dass wir nicht nur über alles Mögliche reden, sondern jemanden nicht bloßstellen, nicht vor allen öffentlich, sondern auch mal unter stillen Augen, unter vier Augen fragen, sag mal, bist du eigentlich ganz deines Heiles gewiss? Und wenn nicht, dann Hilfe anbieten. Können wir zum zweiten Punkt kommen? Menschen mit Depressionen. Menschen mit Depressionen. Ihr wisst ja, dass Depressionen weltweit zunehmen. Das hat Gründe. Einmal durch die rasende Entwicklung im Bereich der Technik, auch der Fortbewegungsmittel. Früher ist man 6 Wochen mit der Postkutsche über Land gefahren, ja, und hatte Zeit zum Überlegen und alles. Heute setzt man sich ins Flugzeug und ist nach 45 Minuten da und steigt aus und ist plötzlich in einer anderen Stadt, in einer anderen Welt. Der Körper ist da, aber die Seele, die hinkt oft hinterher. Die rasenden Geschwindigkeiten und Hektik und Telekommunikationsmittel, unsere Seele wird permanent überfrachtet. Das ist ein Grund. Aber Jesus hat es auch vorausgesagt. Er hat gesagt, in der Zeit, bevor er kommt, werden die Menschen verschmachten vor Furcht und harren der Dinge, die kommen sollen. Es ist die zunehmende Zuspitzung der Endzeit. Es sind die Katastrophen. Die Menschen ahnen es, dass es kommt, dass es nicht mehr so weitergehen kann mit Ozonloch, mit Smog. Und wer hat vor 10 Jahren über Smog gesprochen? Kein Mensch, ja. Und jetzt müssen wir schon Geschwindigkeitsbegrenzung einführen. Es spitzt sich alles rasant zu und die Menschen spüren das und es liegt auf ihnen wie eine Glocke. Und darum nehmen die Depressionen weltweit zu. Müssen wir erstmal unterscheiden. Depressionen haben natürlich ganz, ganz verschiedene Ursachen. Ich habe hier aus einem Ärzteblatt von 91 5 verschiedene Arten von Depressionen. Da ist einmal die organische Depression, das heißt Depression, die einfach von unseren Organen herkommen kann. Wenn wir an Blutarmut leiden, können wir Depressionen kriegen. Am Herz, an der Schilddrüse, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, können wir Depressionen kriegen, jeder von uns. Oder Frauen mit ihrem Zyklus und so weiter. Da können Depressionen kommen, organisch bedingt, vom Körper herkommen. Körper, Seele, Geist, das ist eine Einheit. So hat uns Gott geschaffen. Und darum wirken körperliche Dinge sich aus auf die Seele und da können Depressionen kommen. Dann gibt es die reaktive Depression, das heißt Depression als Antwort, als Reaktion auf etwas. Zum Beispiel ist da die Verlustdepression, wenn Menschen ihren Partner verlieren, Kinder verlieren, Eltern verlieren oder Arbeitsplatz verlieren. Das alles Verlustdepressionen. Dann gibt es Erschöpfungsdepressionen, total überarbeitete Menschen, finden wir auch häufig heute. Leute, die nicht genug kriegen können, und noch Überstunden machen, obwohl sie doppelt so viel verdienen, wie sie brauchen, und immer noch Überstunden und noch ein Häusle, Erschöpfungsdepressionen und Schulddepressionen. Das lehnen die meisten Psychologen und Psychotherapeuten ab. Schulddepressionen, ich sagte es vorhin schon, sind nur Schuldgefühle. Die muss man gleich ad acta legen. Aber die Bibel spricht ganz klar von Schulddepression als Antwort, ja. David, als ich es wollte verschmeigen, verschmachteten mir meine Gebeine durch mein täglich Klagen. Körperlich krank durch seine Schuld, Ehebruch mit Bathseba. Schulddepression. Dann gibt es Als dritte Art die sogenannte endogene Depression. Das endogen heißt von innen herkommend, unerklärlich. Äußerlich ist alles okay, kein Verlust und so. Und auf einmal kommt Depression wie ein Naturereignis über einen Menschen. Das wird zurzeit fieberhaft untersucht an vielen Universitäten dieser Welt, wo das herkommt, diese endogene Depression. Man vermutet biochemische Abläufe im Gehirn mit den Neurotransmittern, die da arbeiten, dass wenn da manchmal nur ein Tausendstel Gramm eines bestimmten Hormons zu wenig oder zu viel ausgeschüttet wird, ein Tausendstel Gramm, kann sein, wir sind himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Das sind Dinge, die laufen in unserem Körper ab. Und viertens die noogene Depression. Das kommt von einem Wiener Psychologen namens Viktor Frankl. Ich bin gar nicht mit allem einverstanden, was der Mann sagt, aber da hat er was Richtiges erkannt. Noogene Depression, das meint Depression aufgrund mangelnder Sinnerfüllung. Nous ist der Sinn. Noogene Depression. Es gibt heute Menschen, die sitzen in einer Villa, haben alles, sind gesund, haben Geld im Überfluss und auf einmal werden sie depressiv. Und das hat Frankl erkannt. Wenn ein Mensch keinen Sinn im Leben sieht, keinen letzten Sinn, kann er depressiv werden. Nicht alle werden auf diese Weise depressiv, aber das ist Frankls Entdeckung, noogene Depression. Und dann fünftens die neurotische Depression, das ist etwas ganz Spezielles, darüber kann ich auch hier nicht weiter sprechen, das ist ein fachärztliches Thema, das wird auch noch unterschieden. Aber wir haben es in der Regel mit diesen beiden Bereichen hier zu tun oder vielleicht diese drei. In der Regel haben wir es in der Seelsorge damit zu tun. Die organische Depression, die findet der Arzt schnell raus, aber diese Bereiche, mit denen haben wir es mehr zu tun. Aber jetzt erstmal die Frage, wie äußert sich denn Depression? Es gibt sicher auch Brüder unter uns oder Schwestern, die haben noch nie Depressionen gehabt und wissen gar nicht genau, wie das läuft. Wie äußert sich Depression? Nun, zum Beispiel im Gefühlsbereich, man hat im Inneren ein Weh, da ist Niedergeschlagenheit, Weinkrämpfe, Selbstverwerfung, Abneigung gegen sich und soziale Isolation. Depressive Menschen haben immer den Trend, sich zurückzuziehen. Dann, wenn sie den anderen am meisten brauchen, ziehen sie sich zurück ins Schneckenhaus. Depressive Menschen kommen sich klein vor, hässlich, minderwertig, hilflos und befleckt. Die Mitmenschen und die ganze Welt hingegen erleben sie als groß, bedrohlich, mächtig, unheimlich. Depression kann man als krankhaft übersteigerte Traurigkeit verstehen. In der Depression erscheint alles hoffnungslos, fremdartig, grau, farblos. Das ist der Gefühlsbereich. Dann gibt es aber auch noch einen Denkbereich. Negative Erwartungen, Verlust der Motivation, des Antriebs, Unfähigkeit zur Entscheidung, Selbstkritik, niedrige Selbsteinschätzung, meistens nach dem Muster, ich bin ein Versager, die Umwelt ist bedrohlich, für die Zukunft gibt es keine Hoffnung. Manchmal auch Selbstmordgedanken, die ganze Aufmerksamkeit bleibt auf ihr eingebildetes Unglück konzentriert. Und im körperlichen Bereich Stuhlverstopfung, verlangsamte Sprache, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Trägheit, Müdigkeit, die Bewegungen werden langsam und kraftlos, die Beine sind wie Blei und auch Verlust an sexuellem Interesse. Auch bei jüngeren Menschen im Bereich der Depression. Das sind Depressionen. Und wir müssen unterscheiden, es gibt vorübergehende depressive Verstimmungen, die haben wir alle mal. Vorübergehende depressive Verstimmungen, dass man mal plötzlich ganz traurig ist. Es gibt Menschen, die werden im Herbst traurig, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, kommt eine Traurigkeit über sie. Es sind sehr sensible, sehr feinsinnige Menschen. Die spüren das, wie die Natur stirbt und das legt sich auf sie. Und das ist die vorübergehende depressive Verstimmung, aber dann gibt es wirklich handfeste Depression als Krankheit, die eine Ursache hat und die auch behandelt werden muss, auch fachärztlich. Ja, wenn Menschen mit Depressionen kommen, wenn da uns jemand gegenüber sitzt und er sagt, ja, ich bin depressiv, mir geht es gar nicht gut, ich habe keinen Antrieb mehr, ich kann keine Bibel mehr lesen, ich kann nicht mehr beten, ich fühle mich wie verlassen von Gott und so weiter. So kann sich das anhören, auch bei gläubigen Geschwistern. Ein paar Tipps nur zur Begleitung eines depressiven Menschen. Wir sollten Verständnis für diesen kranken Menschen aufbringen. Das ist eine Krankheit wie eine körperliche Krankheit. Und da müssen wir Verständnis aufbringen. Dann sollte er mehrere Ansprechpartner haben. Einer allein ist oft überfordert. Man sollte keine stundenlange Gespräche mit einem depressiven Menschen führen, lieber öfter und kürzer. Depressive Menschen können einen belagern von morgens bis abends. Die klammern. Wenn sie einen Menschen gefunden haben, der sie versteht und so weiter, dann hängen sie sich ganz oft an den und fest. Bei negativen Gedanken Stopp einüben, das mit ihnen durchsprechen, wenn wieder diese Gedanken kommen wollen, Stopp sagen, sogar laut vor sich hin Stopp sagen, ich will das nicht denken. Oder vielleicht sogar etwas mit ihnen einüben, was sie dagegen setzen, dass sie dann sagen, mein Heiland lebt. Und der hat mich angenommen und mit ihm gehe ich weiter. Dass sie irgendetwas ganz Bewusstes dagegen setzen, wenn die Gedanken kommen. Eventuell eine kleine Arbeitstherapie, etwas einkaufen, etwas kochen, etwas waschen, etwas lesen und so weiter mit ihnen. Beschäftigen ist da in dem Fall ganz wichtig. Wenn ein depressiver Mensch nur in seiner Wohnung sitzt und von morgens bis abends sich selbst überlassen, ist das nicht gut. Wir haben eine Frau in der Gemeinde, deren Mann hat sie verlassen, und die versuchen wir in der Gemeinde immer wieder jetzt einzuladen. Die wird verteilt, sage ich jetzt mal, auf viele Geschwister, die sie einladen, und wir versuchen immer ihr Aufgaben zu geben, oder wenn sie keine Aufgabe hat, dass sie mal bei dem ist, mal bei dem, auf viele Schultern verteilt. Dem depressiven Menschen helfen, von sich selbst und seinen Problemen wegzukommen, sonst versinkt er im Selbstmitleid. Wie? Eben indem wir ihm Aufgaben geben, dass er anderen helfen kann. Wisst ihr, was in Hiob 42, Vers 10 steht? Eine Grundwahrheit. Da heißt es, der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Als Hiob aufhörte, sich um sich selber zu kreisen, als er anfing, wieder andere zu sehen, für seine Freunde Fürbitte tat, die ihm so zugesetzt hatten, die Hiobströster, die Leidigen, als er angefangen hat, für die zu beten, da wandte der Herr sein Geschick. Das ist eine wichtige Wahrheit. Das Wort Gottes ist so weise, so klug. Und es steht, es ist siebenmal geläutert und es macht auch uns weise. Im Wort Gottes, da kann ich nur staunen, das sind die tiefsten Wahrheiten der Seelsorge. Da kommt die Psychologie gar nicht mit, was da schon seit Jahrtausenden steht. Dem Depressiven ermutigende Bibelworte sagen oder aufschreiben. Manche sagen, man kann doch einem Depressiven nicht aus der Bibel vorlesen. Frage ich, ja was denn sonst? Aus der Tageszeitung? Warum sollen wir ihm denn nicht Psalmen zum Beispiel lesen und lesen lassen? Es gibt wunderbare Psalmen, die scheinbar hauptsächlich für depressive Menschen geschrieben sind. Psalm 13 zum Beispiel, ist ein Psalm, den ich immer wieder depressiven Menschen sage oder sie lesen lasse. Dann ihn mit in die Gemeinde nehmen. Eine lebendige Gemeinde hat ein Stück weit therapeutische Wirkung. Das haben wir auch schon erlebt, wie Menschen durch das Angenommensein in der Gemeinde plötzlich wieder Licht bekamen und Stalin einfach gut. Die Kranken immer und immer wieder auf die unveränderliche Liebe Gottes hinweisen. Gott liebt dich, auch wenn du es im Augenblick nicht fassen kannst, wenn du depressiv bist. Gott liebt dich, auch wenn du es nicht spürst. Immer wieder das Zusprechen. Depressive brauchen viel Zuspruch. Das ist jetzt hier mehr gemeint auf die Dauerbegleitung eines depressiven Menschen an einem Abend, wenn in der Evangelisation jemand in die Seelsorge kommt, ein Gläubiger, und sagt, ich bin depressiv, dann können wir natürlich nicht alles hier mit ihm machen, was hier steht. Ja, das ist gemeint für eine längere Begleitung von depressiven Menschen. Da können wir einfach mit ihm beten, ihm ein wichtiges Wort zusprechen, klären, ob er in einer Gemeinde beheimatet ist, ob er Menschen hat, die sich um ihn kümmern, ob er ärztliche Versorgung hat, das muss man abklären und ihn ansonsten dann wieder abgeben. Kommen wir zum dritten Bereich, Menschen mit Ehenöten, und da machen wir vielleicht vorher eine Pause. Ja, machen wir jetzt eine Pause. Ja, dass wir mal aufstehen und vielleicht auch ein bisschen Sauerstoff rein. So, vielleicht noch mal bis 3:30, dann haben wir es wahrscheinlich für heute bewältigt. Menschen mit Ehenöten. Ihr wisst, das sind Gebiete, über die könnte man stundenlang sprechen. Da gibt es viel, viel zu sagen. Ich kann ja jetzt nur ein paar Dinge anreißen, so ein paar Grundsätze der Seelsorge an Menschen mit Ehenöten. Der wichtigste Grundsatz ist der: Gott hasst Scheidung. Malachi 2, Vers 16. Gott hasst Scheidung. Gott will keine Scheidung. Gott hat die Ehe als lebenslangen Treuebund zwischen Zweien. Und zwar, heute muss man sagen, zwischen Mann und Frau. Früher brauchte man das nicht dazu sagen. Heute muss man es leider dazu sagen. Zwischen Mann und Frau eingesetzt. Ein lebenslanger Treuebund. Paulus schreibt in 1. Korinther 7, 10, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Das will Gott nicht. Es wird nur da die Ausnahme gemacht, wenn zwei Ungläubige geheiratet haben und jetzt wird einer der beiden gläubig und der andere will nicht mehr mit ihm zusammenbleiben, weil er gläubig geworden ist. Dann muss der Gläubige den anderen ziehen lassen. Das steht ausdrücklich hier in 1. Korinther 7. Ja, wenn der Ungläubige gehen will, und bei unserer Scheidungsgesetzgebung heute ist es ja fast problemlos einfach gemacht, Zerrüttungsprinzip, man reicht die Scheidung ein, nach einem Jahr wird die Ehe geschieden, ob der andere will oder nicht. So ist das leider. Und das ist die einzige Ausnahme. Ansonsten endet die Ehe mit Tod. Das sagt auch der Römerbrief. Das ist ganz eindeutig. Ich weiß, dass manche da an die Ausnahmeklauseln denken, von Matthäus 19 zum Beispiel, es sei denn um der Hurerei willen. Aber Hurerei ist in der Bibel immer voreheliche Geschlechtsbeziehung, vorehelicher Geschlechtsverkehr, das ist Hurerei. Innerhalb der Ehe, das ist immer Ehebruch. Ja, aber hier ist vor der Ehe gemeint, und die Juden hatten die Regel, das steht in 5. Mose 24, wenn ein Mann ein Mädchen geheiratet hat, eine Frau geheiratet hat und sich dann beim Vollzug der Ehe herausstellte, dass sie keine Jungfrau mehr war, dann durfte er die Ehe auflösen. Dann durfte er sie noch wegschicken. Das steht in der Bibel, 5. Mose 24. Wenn er etwas Schändliches an ihr findet, heißt es da wörtlich, ja, im Hebräischen, erwatabar, das heißt, wenn er wörtlich eine anstößige Sache an ihr findet. Und das war eindeutig das, dass sie, wenn sie keine Jungfrau mehr war, wenn er das fand, dann durfte er sich scheiden lassen, dann durfte er sie wegschicken. Und wenn Jesus das sagt, das sagt er nur im Matthäusevangelium. Und das Matthäusevangelium ist an die Juden geschrieben. In erster Linie. Natürlich ist es auch für uns. Wir haben es auch in unserer Bibel. Aber das ganze Matthäusevangelium ist vor allen Dingen, richtet sich an jüdische Leser. Und im jüdischen Raum wussten alle, was damit gemeint ist, um der Hurerei willen. Das war das Einzige, wenn ein Mann seine Frau wieder wegschicken durfte. Wenn er gleich nach Vollzug der Ehe feststellte, sie ist keine Jungfrau mehr, sie hat mich betrogen, sie war schon mit einem anderen Mann, dann durfte er sie wegschicken, sonst nicht. Wenn ihr vergleicht im Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium, steht dieser Zusatz nicht, um der Hurerei willen. Da steht es nicht, das ist an die Heiden, heidnischen Leser geschrieben, Markus und Lukas. Und da steht der Zusatz nicht, nur bei Matthäus. Und darum bin ich ganz felsenfest überzeugt, dass diese Unzuchtsklausel, wie sie genannt wird, Hurereiklausel, für uns gar keine Anwendung findet. Überhaupt nicht. Das war für die Juden damals wichtig, wenn sie feststellten, die Frau hat mich betrogen, sie war vorher schon mit einem Mann zusammen. Bei Männern konnte man das so nicht nachweisen, gell? Die hatten es da natürlich etwas freier, aber das spielt keine Rolle. So hat es Gott damals in seinem Wort geschrieben und so finden wir es heute. In Markus heißt zum Beispiel, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie, und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Steht nichts von diesem Einschub, es sei denn um der Hurerei willen. Also, meine Frau und ich, wir haben noch nie jemanden zur Scheidung geraten. Und das werden wir auch nicht machen. Gott hasst Scheidung. Räumliche Trennung kann mal geboten sein, wenn Gefahr ist für Leib und Leben eines Partners oder der Kinder. Dann muss man auch mal räumliche Trennung raten. Aber nie Scheidung. Versteht ihr, wenn da ein Ehemann ist, der Alkoholiker ist und der seine Frau und Kinder verprügelt und das wirklich ihr Leben auf dem Spiel steht, dann muss man auch mal sagen, geh weg, zieh zu einer Freundin, zieh zu Verwandten so lange, bis er sich wieder beruhigt hat. Aber auf keinen Fall sollte die Frau deswegen die Scheidung einreichen. Wenn das der Mann macht, das ist dann was anderes. Aber das würde ich nie einem Menschen raten, dass er die Scheidung einreichen soll. Es gibt für Christen in der Ehe nur die Flucht nach vorne, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, habe ich ihr gesagt, hör mal, Ehe ist lebenslänglich. Und für uns kommt Scheidung überhaupt nicht in Frage. Das Wort wollen wir überhaupt nicht in Gedanken oder gar mit Worten aufkommen lassen. Das gibt's nicht. Wenn ein Problem in der Ehe kommt, und in welcher Ehe kommen nicht irgendwann mal Probleme, dann wollen wir daran arbeiten, dass es weitergeht. Aber gar nicht erst den Gedanken aufkommen lassen an Scheidung. Das kommt gar nicht in Frage. Es gibt nur die Flucht nach vorne. Das war für uns wichtig und das ist eine Redewendung bei uns geworden. Flucht nach vorne. Gibt nichts anderes. Aber heute heiraten viele, wenn sie überhaupt noch heiraten, ja, dann heiraten sie mit falschen Vorstellungen. Und wenn die ersten Probleme auftauchen, dann rennt man zum Scheidungsrichter und auseinander und die nächste Beziehung. Und so weiter. Und das ist nicht gut. Flucht nach vorne. Und wenn Menschen kommen mit Eheproblemen, dann sollten wir da natürlich versuchen, uns einzufühlen in ihre Not, aber ihnen sagen, hör mal, gerade ihr als Gläubige, ihr habt doch einen Herrn. Ihr habt doch den Heiligen Geist, der in euch wohnt. Und jetzt braucht ihr vielleicht Hilfe, dass ihr durch diese Krise hindurchkommt, aber Scheidung kommt nicht in Frage. Wenn sie es doch machen, kann ich sie nicht hindern, ja. Aber ich rate niemand. Im Gegenteil, ich rate ab. Und wichtig ist auch, wenn da eine Frau kommt und klagt über Ehenot, mein Mann vernachlässigt mich, ich bin schon ganz bitter, ja, ich kann ihn, wenn ich ihn nur sehe, kriege ich schon einen Groll, weil er den ganzen Tag nur im Geschäft ist und er vernachlässigt mich und die Kinder, Das ist natürlich eine schlimme Situation, aber dann sollte man versuchen, Ehegespräche mit beiden Ehepartnern führen zu können. Mit einem alleine hat Eheseelsorge nicht viel Sinn. Da kann man auch mal was helfen, ja, vielleicht einem Bruder oder einer Schwester gezielt etwas sagen, was sie besser machen könnte, aber Eheseelsorge ist immer besser, wenn beide Ehepartner dabei sind. Die Seelsorger müssen nicht unbedingt ein Ehepaar sein, das kann auch ein Bruder sein mit beiden, aber manchmal ist es auch hilfreich, wenn ein Ehepaar an einem Ehepaar Seelsorge hat, Eheseelsorge. Und da muss auch oft viel Schutt aufgeräumt werden aus der Vergangenheit. Wenn zum Beispiel jetzt bei unserer Evangelisation, wenn da ein Ehepaar kommt, deren Ehe ganz in der Krise ist und sie sind kurz vor der Scheidung und sie hören die Botschaft und sie bekehren sich beide und sie wollen einen neuen Anfang machen, dann ist nicht gleich auf einen Schlag ihre Ehe heil, sondern die brauchen Eheseelsorge. Da muss erstmal der Schuttberg von vielleicht 10, 15, 20 Ehejahren aufgearbeitet werden. Da muss drüber gesprochen werden, über diese falschen Weichenstellungen und so weiter. Vielleicht geht es zurück bis in die Zeit ihres Kennenlernens. Vielleicht haben sie schon Dinge vorweggenommen, die in die Ehe gehörten. Vielleicht hat es da schon begonnen. Und da muss man zurückgehen, bis dahin, und dann zusammen mit ihnen auf die Knie gehen und zusammen mit ihnen das vor den Herrn bringen. Und dann ist auch wichtig, wenn dann Ehepartner sich gegenseitig die Schuld vergeben, dass man darauf besteht, dass sie in Gegenwart, in meiner Gegenwart oder in eurer Gegenwart, sich gegenseitig die Schuld vergeben. Und dass sie lernen, da jetzt einen Strich drunter zu ziehen und die Sachen nicht immer wieder aufs Brot zu schmieren. Wisst ihr, was vergeben heißt? Vergeben heißt, nicht mehr darüber sprechen. Vergessen, bei Gott heißt vergessen. Gott denkt nicht mehr an unsere Sünden. Ja? Er wirft sie in die Tiefen des Meeres. Er denkt nicht mehr an unsere Sünden. Aber wir Menschen, wir können das nicht aus unserem Gedächtnis gleich auslöschen. Wie beim Computer, da kann man schnell was löschen. Ja? Aber das geht nicht unbedingt. Aber Vergebung heißt, nicht mehr in negativer, vorwurfsvoller Weise darüber sprechen. Und das müssen die Ehepartner lernen, vor allem die Schwestern, ja, die dann viel Verbitterung oft haben, die einfach mehr der leidende Teil oft sind in den Ehen, das muss ich schon sagen, dass sie lernen, wenn der Ehepartner um Vergebung gebeten hat, dass sie ihm die Vergebung zusprechen und das nicht beim nächsten Ehestreit wieder aus der untersten Schublade holen, sondern dann, halt, das haben wir unter das Kreuz gebracht. Das ist mit dem Blut Jesu bedeckt und der Teufel, Gott holt nie etwas unter dem Blut hervor, aber der Teufel, der holt gerne Dinge unter dem Blut hervor und das darf er nicht. Was unter dem Blut ist, ist ausgelöscht. Im Alten Testament gab es das, da war alles, was mit Blut bedeckt war, eben nur bedeckt, aber noch vorhanden. Im Neuen Testament ist das, was unter das Blut Christi gebracht wird, aufgelöst, nicht mehr existent. Nicht mehr da, so als wäre es nie passiert. Das ist die Vergebung des Neuen Testaments. Und das müssen wir wissen, als Ehepartner auch für unsere Ehen. Vergeben heißt, nicht mehr darüber sprechen in vorwurfsvoller Weise. Man kann schon mal sagen, weißt du noch damals, als ich mich noch so dumm verhalten habe? Das kann man schon mal erwähnen, ja, aber nicht mehr dann gleich wieder in vorwurfsvoller Weise. Das muss eingeübt werden. Es gäbe viel zum Bereich Eheseelsorge zu sagen, aber ich will es mal dabei bewenden lassen, dass wir nur, wenn Menschen in die Seelsorge kommen, bitte, die erzählen uns ihre Geschichte und wenn man sich davon erdrücken lässt, ja, was der böse Mann alles gemacht hat oder die böse Frau, dann könnte man, die erste Reaktion wäre, ja, jetzt lasst euch scheiden, das hat bei euch keinen Sinn mehr. Nee, komm, geht auseinander, es hat keinen Sinn. Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht, dazu haben wir kein Recht. Das verbietet uns das Wort Gottes. Scheidung kommt nicht in Frage. Wenn sich doch jemand scheiden lässt, ist es seine Sache. Und wenn jemand schon geschieden war und dann erst zum Glauben kommt, ist auch wieder was ganz anderes. aber ich rate niemanden zur Scheidung. Das wird nicht über meine Lippen kommen. In dem Zusammenhang aber noch das berühmte Kapitel Zusammenleben ohne Trauschein. Immer wieder fragen junge Leute und auch suchende, fragende Leute, die aus der Welt kommen, wo steht das in der Bibel? Wo steht das, dass man nicht zusammenleben darf vor der Ehe? Wisst ihr eine Stelle? Es gibt viele Stellen. Wir wollen uns mal auf die allerdeutlichste jetzt beschränken. Bitte schlagt mal mit mir auf Johannes 4, Vers 18. Das muss jeder von uns wissen, damit werden wir immer konfrontiert. Johannes 4, Vers 18, ein Wort aus dem Mund unseres Herrn Jesus. Johannes 4, 18. Ich habe gesagt, wir kommen nochmal zurück auf die Frau am Jakobsbrunnen. Hier haben wir sie wieder. Johannes 4, 18, ja? Wunderbares Gespräch. Jesus knüpft an bei der Sinnfrage, Wasser holen, jeden Tag Wasser holen und so weiter. Und er führt sie jetzt hin zur, er macht sie neugierig, dass er die wirkliche Lebensquelle ist. Und dann, als sie sagt, gib mir dieses Wasser, in Vers 15, da sagt er, kommt auf die Schuldfrage zu sprechen, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Da kann ich mir vorstellen, wie sich die Gesichtszüge verändert haben. Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Ja, da merken wir, Rollladen geht runter. Ich habe keinen Mann. Der Finger ist in die Wunde gelegt worden. Und da, Jesus bleibt ganz ruhig. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Schaut mal, was Jesus hier sagt. Er sagt, 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Unser Herr Jesus hat ein eheähnliches Verhältnis, nicht als Ehe anerkannt. Darf ich das nochmal sagen? Er hat ein eheähnliches Verhältnis, wie wir sie heute so gang und gäbe haben, nicht als Ehe anerkannt. Er sagt, der, den du jetzt nicht hast, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann, sondern dein Hura, heißt das auf Deutsch. Das ist nicht dein Mann. Das sehen wir, die Bibel hat ein volles Ja zur Geschlechtlichkeit. Das brauche ich hier nicht betonen, ja. Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen, aber das gehört in die Ehe. Das gehört in die Ehe. Und da ist es eine gute, positive Kraft, nicht nur zur Erhaltung der Menschheit, sondern auch für die Ehe hat es eine ganz wichtige Bedeutung. Aber vor und neben der Ehe reißt das tiefe Wunden. Mein Lehrer Dr. Heiko Grimmer, der hat das an einem Beispiel deutlich gemacht, sehr gut aus unserer Welt heute. Wir fahren alle Auto im Motor, vorne unter unserer Haube. Wisst ihr, was da passiert? Da finden pausenlos Explosionen statt. Da explodiert ein Gas-Luft-Gemisch, Benzingemisch, ja, es sei denn, man hat einen Diesel. Aber das sind Explosionen, die könnten mordsmäßigen Schaden anrichten, aber im Motorblock richtet es keinen Schaden an, sondern kann uns von Mannheim nach Schwäbisch Gmünd transportieren in 2 Stunden. Das ist eine positive Kraft, ja, der Fortbewegung. Und so die Sexualität im Schutzraum der Ehe. Eine wunderbare, gute Gabe Gottes. Aber außerhalb des Motorblocks reißt die schwere Wunden. So müssen wir das auch unseren jungen Leuten sagen. Gott will das, aber nicht vor der Ehe. Das sollen wir lernen, unsere Bedürfnisse bei ihm zu stillen und unseren Willen zu schulen, dass der Wille stärker ist als irgendwelche körperlichen Begehren, die da sind. Da müssen wir lernen und reifen. Also bitte, hier ist eine der wichtigsten Stellen, da braucht ihr nicht mit alttestamentlichen Stellen argumentieren. Hier die Stelle, die genügt. Ich habe bis jetzt nie erlebt, dass das einer nicht akzeptiert hat, ja, weil das ist, da gibt es nichts zum Deuteln dran. Jesus erkennt ein eheähnliches Verhältnis nicht als Ehe an, fertig. Und Ehe beginnt vor dem Standesamt. Das müssen wir heute auch deutlich sagen. Ehe beginnt nicht in der Kirche oder auch nicht in der Gemeinde. Ehe beginnt vor dem Standesamt. Warum? Weil das ein öffentlich-rechtlicher Akt ist. Und das will Gott. Ehe beginnt öffentlich-rechtlich. In jeder Kultur auf der Erde. Es gibt nicht überall ein Standesamt. In Afrika geht man zum Dorfhäuptling und der ruft dreimal Hula Hula und dann sind die verheiratet. Aber es ist eine öffentlich-rechtliche Form. Ich habe von einem Stamm gehört in Afrika, das muss ich ja noch schnell sagen, da ist es Sitte, wenn zwei junge Leute sich lieb gewonnen haben und wollen heiraten, dann, wenn sie zum ersten Mal für ihn gekocht hat, dann geht er also in das elterliche Haus der Frau und nicht die Schwiegermutter kocht, sondern seine Frau kocht für ihn. Und wenn er das überlebt, gell, wenn das hinter ihm ist, dann rennt er durchs Dorf und sagt, meine Frau hat für mich gekocht. Und dann sind sie verheiratet. Öffentlich-rechtlich. Nicht nur irgendwo da kochen und essen, sondern dann rennt er durchs Dorf und sagt, meine Frau hat für mich gekocht. Und dann wissen alle Männer im Dorf, die ist nicht mehr zu haben. Öffentlich-rechtlich, die gehört jetzt zu mir. Und bei uns in unserer Kultur ist es das Standesamt, da wo die Ehe geschlossen wird. Und das will Gott so. Ehe ist ein nicht nur für die Gemeinde da, Ehe ist eine Naturordnung, auch für Nichtchristen. Und deswegen kann die Ehe nicht in der Gemeinde beginnen. Nichtchristen kommen nicht in die Gemeinde, aber die gehen aufs Standesamt und da gehen wir auch hin und da wird Ehe geschlossen. Das muss man den jungen Leuten erklären, sonst verstehen sie das nicht, wenn wir ihnen immer nur sagen, ah, du musst warten bis zur Eheschließung. Wir müssen erklären, warum und warum Standesamt und was das bedeutet. Und wie Gott dann seinen vollen Segen drauf legt, dass man vor der Ehe erstmal geistliche Beziehung und seelische Beziehung aufbaut und dann in der Ehe kommt auch die körperliche Beziehung. Man kann das auf einen Nenner bringen, erst beten, dann schmusen. Ja, so hat es mal jemand ausgedrückt. Und keine Angst, dabei kann man auch gesund bleiben. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass ich dadurch krank geworden bin. Viertens, Menschen mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Seelsorge an Menschen mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein gläubiger Nervenarzt sagte einmal zu einem Bekannten von mir, du glaubst nicht, wie viele Christen versteckte Aggressionen haben gegen Vater und Mutter. Versteckte Aggressionen gegen Vater und Mutter. Oder gegen den Partner, füge ich hinzu, gegen den Chef, die Kollegen, die Nachbarn oder ein Bruder in der Gemeinde oder eine Schwester. Versteckte Aggressionen, Gefühle der Bitterkeit, des Ärgers, des Grolls, der Unversöhnlichkeit. Und wir wissen heute, das macht krank. Das macht Magen krank, das macht Gallen krank, das kann Leib und Seele krank machen. Gerade diese Dinge. Wir haben auch ein Musterbeispiel in unserem Haus. Wir wohnen in einem Haus mit drei Partien, wie man so sagt. Und die oben sind mit denen unten Spinnefeind. Die sind schon über den Anwalt miteinander verkehrt. Und wir wohnen in der Mitte dazwischen. Wie eine Pufferzone. Und wir verstehen uns gut mit denen oben und wir verstehen uns gut mit denen unten. Und wir versuchen so ein bisschen auszugleichen und sie zueinander zu führen. Ist uns bis jetzt noch nicht ganz gelungen, ist schon etwas besser geworden. Aber so ist es heute in unserer Welt, ja. Wenn da irgendwas nicht hinhaut, da gibt es irgendeinen Vorfall und gleich alles abgebrochen und Rechtsanwalt. Die Rechtsanwälte, die verdienen sich heute eine goldene Nase, ja, weil alles gleich nach dem Rechtsanwalt schreit, bei jedem Streit. Wie können wir Christen mit solchen Beziehungsproblemen helfen? Es gibt auch da Hilfe und Therapie. Zum Beispiel sollten wir jemanden, der jetzt in die Seelsorge kommt und sagt, ach, ich habe so Spannungen mit meiner Schwiegermutter. Wenn ich sie nur sehe, dann kriege ich einen Hass. Ja. Ich habe so Spannungen mit meiner Schwiegermutter. Was sollten wir machen, wenn das eine Frau sagt? Dann sollten wir ihr sagen, fangen Sie an, täglich für die Schwiegermutter zu beten. Das ist das Erste. täglich für die Schwiegermutter beten. Es kann sein, dass es zuerst noch gar nicht richtig geht und verkrampft alles ist und vielleicht zunächst nur Lippengebet ist, aber täglich für die Schwiegermutter beten. Dann keine negativen Gedanken mehr dulden. Wenn die negativen Gedanken kommen, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, Gedankenstopp. Nein, ich will jetzt nicht mehr so denken über sie. Ich will sie segnen im Namen Jesu. Ich will ihr Gutes wünschen. Ich will wünschen, dass es ihr gut geht und dass wir bald ein gutes Verhältnis haben. Und dann, nach einer gewissen Zeit, sollte ein Gespräch mit der betreffenden Person stattfinden. Und es sollte anfangen mit dem Satz, vergib mir. Vergib mir. Nicht gleich mit, oh, was du gemacht hast damals, als wir jung verheiratet waren. Du hast immer meinen Mann an dich gebunden und zum Essen war er immer bei dir und nicht bei mir und so weiter. Nicht gleich die ganzen Vorwürfe da rausschütten, sondern anfangen mit dem Satz, vergib mir. Ich habe etwas aufgestaut gegen dich. Denn wenn ich mit Vorwürfen komme, dann wisst ihr, was passiert. Das ist bei uns auch so. Da machen wir zu und dann kommen Vorwürfe zurück und dann gibt es gleich wieder ein Wortgefecht. Aber wenn ich so anfange, wirklich innerlich im Gebet mich darauf vorbereitet habe, dass ich kommen kann und sagen kann, vergib mir. Dann wird eine Atmosphäre geschaffen. Da kann es sogar sein, dass dann die Schwiegermutter hinterher sagt, du, ich habe auch Grund, um Vergebung zu bitten. Das ist einfach eine geistliche Regel. Wenn wir uns demütigen, dann werden wir erhöht. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Das Gleichnis vom Schalksknecht, das kennen wir alle in Matthäus 18, da heißt es am Ende in Vers 34, sagt unser Herr Jesus, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn, den Schalksknecht, den bösen Knecht, den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Hier ist auch eine seelsorgerliche Wahrheit zum Ausdruck gebracht. Wir müssen den Leuten sagen, du kommst aus dem Gefängnis deiner Depression oder Verbitterung oder Aggression nicht heraus, bis du voll und ganz vergeben hast. Den anderen um Vergebung bitten und natürlich auch ihm die Vergebung gewähren. Es kann sein, dass das ein Mensch nicht gleich annimmt, wenn wir ihm das so sagen, aber wir haben ihm keine andere Botschaft zu sagen. Wir haben ihm nur das zu sagen, da ist ein Herr, der hat dir deine ganze Lebensschuld vergeben, in einem Augenblick. Am Kreuz. Und das war eine Millionenschuld. Und nun geh du nicht hin und bleib dem anderen und fordere seine 50 Pfennige ein, die er dir schuldet. Weil das machen wir oft. Das ist ein Umrechnungsproblem, ja? Wir haben die Vergebung von Gott angenommen. 100.000 hat er uns erlassen. Und dann kriegen wir es nicht fertig, dem anderen die 50 Pfennige zu schenken. Das muss uns klar werden, wie das auch verknüpft ist da miteinander in Matthäus 18. Ja, wir kommen zum Schluss. Es gibt sicherlich noch viele andere Nöte, mit denen Menschen zu uns kommen können. Wir können sie hier beim besten Willen nicht alle behandeln. Es gibt auch nicht für jedes Problem ein Patentrezept. Vielleicht ist es auch manchmal gar nicht gut, wenn Gläubige ihr Problem auf Anhieb gelöst bekommen. Mir ist es mal klar geworden, in Matthäus 9, bei der Sturmstillung, als die Jünger auf dem See Genezareth rudern und sie drohen zu ertrinken und der Meister schläft im Schiff und als dann sie ihn geweckt haben und er kommt, was macht er da? Da stillt er nicht sofort den Sturm. Zuerst übt das Seelsorge an den Jüngern und sagt, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Zuerst übt der Seelsorger an ihnen und deckt ihnen auf, wie weit es her ist mit ihrem Vertrauen. Er übt zuerst Seelsorge und will sie da weiterbringen und will da etwas in ihrem Leben einfach aufzeigen. Und dann stillt er den Sturm. Und so ist auch in unserem Leben. Der Herr stillt nicht immer gleich den Sturm. Vorher will er etwas vielleicht seelsorgerlich erreichen bei uns. Wir sollten auch mal den hilfesuchenden Menschen fragen, haben Sie schon einmal so gebetet? Herr, was willst denn du mit dieser Not in meinem Leben erreichen? Wo willst du mich denn verändern? Und wenn uns das gezeigt ist, dann nimmt der Herr manchmal auch die Not weg. Also wir wollen natürlich immer gleich die Not wegbeten, ja, und weghaben. Und auch in der Seelsorge, gleich die Not weg. Aber der Herr sagt vielleicht, erstmal will ich was erreichen in deinem Leben und dann nehme ich dir auch die Not weg. Warum ist es gerade in der Seelsorge so wichtig, dass wir unsere Bibel gut kennen? Es ist das A und O, unser Handwerkszeug, die Bibel, das Wort Gottes. Und dass wir uns ansonsten ganz von unserem treuen Herrn abhängig machen. Er hat uns versprochen, dass er uns in allen Dingen Weisheit und Verstand geben will. Mit diesem Zuspruch wollen wir mutig an die Arbeit gehen. Ob es nun in 2 Wochen ist bei der Evangelisation oder hier in der Gemeindepraxis überhaupt oder wo wir gefordert werden. Zu dem, was wir jetzt zum Schluss hatten, Ehe und zwischenmenschliche Beziehung, sind da noch Fragen oder Ergänzungen? Ja.
Es war nicht so einfach, das Familie zu gründen, an die Papiere und so.
Ja.
Und heute sind wir zusammen und haben Kinder. Und, ist das
und sind eigentlich gar nicht richtig verheiratet, oder? Also gibt es diese Fälle heute noch? Leben da noch Leute, die...
Ja. Das ist zu der Situation, also durch diese chaotischen Verhältnisse.
Ja.
Der Staat ist nicht nachgekommen in diesem Ganzen.
Ja.
Aber für die Leute, für die Gesellschaft, war schon ganz deutlich, das sind Eheleute und das sind Eheleute.
Ja.
Für die Menschen, für die Gesellschaft war es ganz klar. Nur das in Bürokratie, da kam die Behörde nicht nach.
Ach so.
Daher der Staat.
Ja, ja.
Für das Volk, es war ganz deutlich, wer verheiratet,
ja,
wer nicht.
Genau. Alle wussten, die gehören zusammen und da kann jetzt kein Dritter rein. Da war noch eine Meldung.
Dann war diese Ehe legitim in Gottes Augen.
Ja, ja. Auch ohne Standesamt in dem Fall, ja. Mhm. Ja.
Ich glaube, ja, dass öffentlich rechtlich kann ich zum Standesamt sagen.
Ja.
Die praktizieren die Gemeinde, die sozialisieren.
Ach so.
Also die Gemeinde sind so, das macht jetzt auch.
Ja, also selbstverständlich. Das hätte ich natürlich hinzufügen müssen. Das soll nicht heißen, dass nicht hinterher in der Gemeinde, wenn Gläubige heiraten, ja, dass die nicht in der Gemeinde auch Gott um seinen Segen bitten für die Ehezeit und die ganze Gemeinde da einladen oder zumindest einen Teil. Das machen wir auch. Ja. Das ist in Ordnung. Aber die Ehe beginnt vor Gott auf dem Standesamt. Und ich sage mal so, auch danach könnten sie theoretisch auch zusammenleben, zusammenziehen und zusammenleben, theoretisch. Wenn aber die gemeindliche Trauung, die Feier, ein paar Tage später ist oder ein paar Wochen später ist, dann werden sie wohl so lange noch warten, ja. Aber theoretisch können Gläubige, wenn sie standesamtlich verheiratet sind, auch zusammenziehen und zusammen wohnen und natürlich auch zusammenkommen. Weil die Ehe ist vor Gott geschlossen. Und der Segen liegt drauf. So ist jedenfalls meine Sicht, ja.
Ich wollte auch dazu noch auch etwas erklären,
ja.
Wie auch wir das handhaben, dass wir sagen auch, dass die Ehe beginnt im Standesamt. Ohne Standesamt ist die Ehe vor dem Staat nicht
gültig. Ja.
Und wir bestehen darauf, dass vor der Trauung schon die standesamtliche Trauung
sein muss.
Ja. Und wir belehren auch, dass diese standesamtliche Trauung nicht so lange vorher
sein sollte.
Und dass in dieser Zeit von der geschlechtlichen Verbindung, dass man sich
enthält.
Bis zur Trauung.
Ja.
Wieder aus diesem Grund, dass wenn man das nicht macht, weil die Trauung gehört auch zu einem öffentlichen Bekenntnis und die alle, die wissen noch nicht, dass sie getraut sind, sagen wir so, und leben schon zusammen. Das
könnte sein, wenn es über Monate vielleicht auseinanderklafft.
Auch,
ja?
Auch wenn es ein paar Tage sind und das alle wissen. Ja.
Ja.
Das ganz klar und deutlich ist, dass das ist meine Frau,
ja,
die hört dazu, also
das ist vernünftig,
Zeit jetzt, Trauung Standesamt und die Hochzeit in Trauung, die Gemeinde,
ja,
das von allen Seiten ist ganz klar und deutlich, das ist meine Frau, ja. Das ist mein Mann.
Ja. Doch, das ist richtig so. Und ich sagte ja, wenn da nicht allzu lange Zeit dazwischen liegt, dann ist das auch sicher gar kein Problem. Ansonsten könnten die beiden auch in der Gemeinde öffentlich bekennen, wir haben gestern standesamtlich geheiratet, wir sind ein Ehepaar, wir sind verheiratet, wir können aus dem und dem Grund erst in 2 Monaten oder in einem halben Jahr in der Gemeinde die Feier haben, wenn es das wäre, wenn der Mann jetzt wieder weg ist im Ausland oder was weiß ich, aber wir wollten euch bekennen, wir sind verheiratet. Theoretisch gehören sie dann ganz zusammen vor Gott. Die Ehe ist legitim, ist geschlossen. Nur mal theoretisch, das wird ja kaum vorkommen.